aufzubauen. Starke Väter, starke Kinder. Wir haben von körperlicher Heilung gehört. Aber was auch eine ganz tolle Heilung ist, dass Jesus uns Menschen in unserer Persönlichkeit verändern will. Wir sind nicht das Ergebnis unserer Eltern. Wir sind nicht das Ergebnis unserer Sozialisierung. Wir sind nicht das Ergebnis der Schicht, in der wir aufgewachsen sind. Das ist nicht alles. Glaube nicht daran, dass du in so Gittern lebst und du kannst dich nicht verändern und du kannst nicht anders werden. Sondern es gibt einen Gott, der nicht nur unsere physischen Probleme uns helfen möchte, sondern es gibt einen Gott, der unser Herz, unser Inneres, unsere Persönlichkeit verändern möchte und uns helfen möchte, ein besserer Papa, eine bessere Mama, eine bessere Schwester, Bruder, ein besserer Single zu sein im Umgang mit dem anderen. Gott kann unseren Kern verändern. Das können keine Medikamente und sonst nichts. Und heute, wir sind gerade so diese Wochen in einer Predigtserie, Predigtreihe. Es ging um Beziehungspflege. Wir wollen bessere Beziehungen pflegen. Wir wollen mit Gottes Hilfe starke Beziehungen bauen. Und das Thema, das wir für heute rausgepickt haben, ist starke Väter, starke Kinder. Auch die Frauen können heute zuhören. Weil, hey, du hast wahrscheinlich einen Papa gehabt oder hast einen und bist dem Einfluss von ihm ausgesetzt gewesen, zum Guten und zum Schlechten. Und die Frage ist, wie können wir aber gute Männer sein? Wie können Männer gute Männer sein? Wie können vielleicht ihr als Frauen, wie können eure Söhne, wie könnt ihr die unterstützen in eine gute Richtung, dass sie gute Männer, dass sie gute Väter werden? Weil das ist genau das, was Gott sich wünscht. Er möchte uns helfen. Man redet in unserer Kultur nicht über Männlichkeit und man redet über die Frau, die man helfen will zum Emanzipieren. Männer sind so ein bisschen verlächelt. Also wenn Männer im Fernsehen auftauchen, dann sind es irgendwelche Chauvinistenschweine oder Egoisten oder Sexisten. Denken wir an Sendungen wie Bachelor. Also wenn du hoffst, dass dein Sohn so wird wie die Sendung Bachelor, dann ist alles rum. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, ihr habt was Gutes getan, ja. Ist das wirklich das Bild vom Mann? Ich hoffe nicht. Ich will heute in der Predigt zwei Teile machen. Ich will erstmal Extrembeispiele aufzeigen, so diese zwei Gräben, in die ein Mann kommen kann, in die ein heranwachsender junger Mann kommen kann, die total schräg sind. Und erst wenn man die Leitplanken aufzeigt, kann man dann darüber sprechen, wie ist denn die gute Mitte, wie ist der Weg, der zum Ziel führt. Also am Anfang wird es ein bisschen anstrengend, ein bisschen hart, nicht so nett für die Männer. Aber ihr Männer, am Ende des Tunnels kommt ja das Licht. Also schnallt euch an, macht euer Herz auf. Ich habe einen kleinen Jungen. Mein Kleiner ist jetzt, ich weiß gar nicht, wer alt ist, 3 oder 4. Und er fängt an, Korrektur zu bedürfen. Also es fängt an, dass ich ihn prägen muss. Und es ist echt eine Frage, in welche Richtung präge ich ihn? Was gebe ich ihm mit? Was für ein Vater werde ich ihm sein? Was für ein Junge wird er sein? Wird er gewalttätig? Wird er sich über seine Mutter lustig machen? Wird er Frauen ehren? Wird er Frauenwitze reißen, einer nach dem anderen? Wird er seine Schwester kloppen? Wird er sie unterdrücken? Das alles kann ich noch gestalten. Und das Schwierigste wird sich mich zum Vorbild nehmen. Also bin ich echt auch als Papa ganz anders gefragt, selber ein gutes Vorbild zu geben. Ich möchte mit den Anti-Vorbildern anfangen, weil wenn man die mal sich ins Bewusstsein holt, dann hilft es, nicht am Ende da rauszukommen, finde ich. Ja? Man muss manchmal wissen, was man nicht will, um dahin zu kommen, was man möchte. Ja, also es gibt ja To-Dos und es gibt Not-To-Dos. Also mir geht es jetzt darum, über die Not-To-Dos, also was man nicht tun sollte, zu sprechen. Der erste, mit dem ich mich befassen möchte, ist der sogenannte, im Deutschen wird der Pascha genannt oder Chauvinist oder Sexist. Das ist das Bild von Mann, der gar nicht versteht, wie Gott sich Mann vorstellt und der es nicht begreift. Und deswegen denkt er, wenn ich eine Frau schlecht mache, bin ich ein guter Mann. Das ist die Beschreibung von einem Chauvinisten. 4 Kennzeichen von ihm. Erste Kennzeichen ist, alles was weiblich, was feminin ist, ist unmännlich. Bedeutet, er weiß nicht, wie sich ein Mann richtig verhalten soll. Er weiß nur, dass er keine Frau ist. Also, alles was eine Frau ist, ist er grundsätzlich dagegen. Er liebt Frauenwitze, wo Frauen niedriger hingestellt werden als er, weil dann hat er ja schon eine Identität. Manche Menschen hatten so einen Vater. Mama hat vielleicht das Kind gelobt, also hatte Papa grundsätzlich das Kind nicht gelobt, weil die Mama es getan hat. So, das war Weiberzeug, hat dann vielleicht gesagt, ja. Oder die Mama hat die Kinder umarmt, dann hat er grundsätzlich die Kinder nicht umarmt, weil es ja Frauenzeug. Oder die Mütter haben das den Kindern gesagt, hey, ich liebe dich. Dann war es automatisch so ein Bereich, wo gesagt hat, na, das sage ich doch nicht, sonst wissen die ja keinen Unterschied oder so. Oder Papa gibt seinen Kindern keinen Kuss, weil es ja auch Weibersache ist. Also das ist so ein Kennzeichen von einem Chauvinisten. Jedoch beide, Männer und Frauen, sind geschaffen von Gott. Beide sind geschaffen nach dem Vorbild Gottes. Und beide, Männer und Frauen, haben ähnliche Gefühle, haben ähnliche Erfahrungen und Emotionen. Wir drücken sie nur unterschiedlich aus, weiblich und männlich, als Mann und als Frau. Also ein guter Mann ist nicht einfach nur jemand, der sich über die Frau lustig macht. Dadurch wird ein Mann nicht besser, kein Stück. Es ist eben nicht männlich, ein schlechtes Benehmen zu haben, die Sau rauszulassen oder sich nicht im Griff zu haben. Das hat mit Männlichkeit gar nichts zu tun. Zweites Kennzeichen eines Chauvinisten. Er ist, was er hat. Er definiert sich über seinen Status. Ich bin, was ich habe. Status und Erfolg sind immer am allerwichtigsten. Mein Auto, mein Haus, mein Weibchen, Frauchen, wie auch immer. So ungefähr der Ton. Alles soll ihn gut aussehen lassen. Seine Karriere, sein Aussehen ist ihm wichtig. In Wahrheit liebt er seine Frau nicht und liebt auch nicht die Kinder. Er liebt nur sich. Drittes Kennzeichen, leg dich nicht mit mir an, Typ. Das ist so, am liebsten wäre er Biker und würde irgendeine Biker-Gang angehören, so die harte Männlichkeit raushängen lassen. Unbeherrscht, gewalttätig, gemein, schnell oben raus. Einschüchternd, unberechenbar, labil, beängstigend. Es ist nicht männlich, eine Frau oder Kinder zu bedrohen oder einzuschüchtern. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Das vierte Kennzeichen eines Chauvinisten ist, ich bin hier der Boss und ich habe hier das Sagen. Er muss allen sagen, was sie tun sollten. Er denkt, der Chef sein zu müssen. Er denkt, er steht an der Seite und erteilt der Frau und den Kindern und alle anderen Befehle und die funktionieren. Interessanterweise verliert so jemand oft seinen Job. Warum? Weil jeden Job, wo er annimmt, fängt er an, die anderen Mitarbeiter zu schubsen. Und wenn der Chef schwach genug ist, fängt er an, dem Chef zu sagen, wo es lang geht. Und mit so einem, der Bossi ist, will er eigentlich niemand zusammenarbeiten. Er kann sich keine Autorität unterstellen. Er kann keine Autorität über sich annehmen. Und damit ist er auch keine Autorität, nirgendwo. Wenn solche Männer in der Gemeinde auftauchen oder in einer Firma auftauchen, dann geht das nie lange gut, denn sie wollen das Sagen haben, aber sie lassen sich nie etwas sagen. Sie wollen Autorität, aber sie sind nicht fähig zu lernen und sie sind nicht fähig, unter Autorität sich zu stellen. Interessant, wenn man diese Art von Mitarbeitern oder Angestellten korrigiert oder konfrontiert, was passiert? Explodieren sie und ziehen schnell weiter, da wo es keine Korrektur gibt. Da, wo sie irgendeinen genug schwachen Pastor oder Chef finden, der sich das mit sich machen lässt. Die werden so lange ziehen, bis sie das vorfinden. Und dort werden sie so bleiben können, wie sie sind. Solche Männer lesen Verse in der Bibel wie zum Beispiel, der Mann ist das Haupt oder die Frau soll sich unterordnen und missbrauchen die Bibel mit diesen Bibelstellen volles Rohr. Und denken auch noch, die Bibel würde ihnen die Legitimation geben zu so einem Handeln. Sind Idioten, Entschuldigung. Das waren bestimmt der Chauvinist ein Extrem, eine Leitplanke. Und ja, ich habe euch gesagt, es wird noch die zweite kommen, das andere Extrem, wo man anders vom Pferd fallen kann. Ist aber unbedingt ungefähr genauso hilfreich. Das ist der sogenannte Feigling, Memme oder kleiner Adam. Er meidet Verantwortung. Und er meidet Konflikte. Total nett, für nichts zunutze. Das erste Kennzeichen ist der ewig kleine Junge. Er ist gerade in seinen 20ern, 30ern oder Gott beschütze ihn, in seinen 40ern. Er fliegt aus jeder geregelten Arbeit raus, vergisst morgens seinen Wecker zu stellen, seit 10 Jahren ewiger Student, arbeitet Teilzeit in einer Bar, alles andere würde ihn zu arg stressen, wohnt bei der Mama oder bei der Freundin. Falls er ausgezogen ist, bringt die Mama regelmäßig Essen vorbei, putzt die Wohnung und zahlt seine Rechnung. Ein sehr süßer Kerl. Total lieb. Deswegen konfrontiert ihn niemand. Er wird von seiner Partnerin mehr als ihr Kind und weniger als ihr Partner gesehen. Zweite Kennzeichen von so einem Menschen ist, oder kann sein, emotional abwesend. Das ist eine andere Gruppe, aber auch interessant. Er geht arbeiten, er bezahlt die Rechnung, er kommt nach Hause, aber er spielt gar keine Rolle in der Familie, im Familienleben. Er ist passiv. Er ist physisch zwar anwesend, aber emotional ist er nicht da. Er vertieft sich in seine Arbeit, in seine Hobbys, in sein Auto, in die Projekte, ins Internet. Die Kinder sagen später, Papa, du warst nie da. Und er sagt, Moment, ich war doch immer da. Ich habe das Essen auf den Tisch gestellt, ich habe euch ein Dach über den Kopf gegeben, ich habe die Rechnung bezahlt, ich habe nachts zu Hause übernachtet, ich war doch da. Aber die werden sagen, Papa, du warst nie da. Du hast dich nie in unser Leben eingebracht. Naja, wenn man so einen Vater hatte, hat die Kinder vielleicht nie in den Arm genommen, nie geküsst, nie ermutigt, nie bestärkt, nie gesagt, ich liebe dich. Solche Väter würden sagen, ja, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Aber was sie nicht gemacht haben, sie waren nicht verbunden. Sie haben nicht die Verbindung gesucht, auch die emotionale Verbindung zu den anderen. Jetzt könnte man sagen, ja, ich bin halt nicht emotional. Hast du angefangen, daran zu arbeiten? Hast du mal ein Buch darüber gelesen? Hast du mal ein Seminar besucht? Wenn du ein neues Auto kriegst, liest du so ein dickes Buch in 2 Tagen und weißt alles, wie was funktioniert und welche Knopf du drücken musst. Das findest du total super. Aber an dem Punkt, dich emotional zu öffnen, hinzuhören auf seinen Partner, auf die Kinder, da sagst du, ich bin so, wie ich bin. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich habe Schiss, ich habe Angst, sich in das Leben meiner Frau und der Kinder einzubringen. Dann lass dir helfen. Dann suche Menschen, die da besser sind wie du. Such Menschen, die das erfolgreich machen. Such Menschen, die dir vorausgehen können, von denen du dir eine Scheibe oder mehrere abschneiden kannst und lerne von ihnen. So wie du es auch im Beruf machen würdest, wenn du eine neue Fähigkeit lernen willst. Nichts anderes. Eine dritte Sorte Männer sind die hypergeistlichen Spinner. Sie haben alle christlichen T-Shirts, alle christlichen Aufkleber, überall. Sie kennen die christlichen neuesten Videos und CDs. Sie möchten sehr christlich wirken und übertreiben es dermaßen, dass die Frauen und die Kinder sich manchmal fremdschämen müssen für sie. Nicht dafür, dass sie einen Glauben haben, nur die Art, wie sie das leben, ist so komisch, hat nichts mit dem Leben hier zu tun, ist so weltfremd, dass es auch niemandem hilft. Sie haben wenig Bezug zum realen Leben und sie vereinsamen oft als Sonderlinge. Auch nicht wirklich das Bild vom Mann, was Gott sich vorgestellt hat. Aber wie gesagt, es gibt Hoffnung. Vierte ist der Pausenclown. Er ist lustig. Jeder mag ihn. Er kommt mit jedem klar. Jeder mag ihn, aber niemand achtet ihn. Man könnte sagen, er macht Witze und er ist der Witz. Er kann keine Zusagen einhalten, schafft es nicht, eine Arbeit anzugehen oder diese zu halten. Es fällt ihm schwer, aus dem Bett zu kommen. Er kommt immer zu spät und ist mega verpeilt. Er bringt nichts zu Ende. Jeder mag ihn, aber niemand nimmt ihn ernst. Er sammelt Leute um sich, aber niemand folgt ihm. Er hat keine Ziele, er ist kein Leitermensch. Mit der Zeit wird so jemand in der Ehe sehr anstrengend. Warum? Weil die Frau einen Mann braucht. Weil die Frau jemanden braucht, auf den sie sich verlassen kann, der die Last mitträgt, der zu seiner Last noch Kapazitäten hat, die Lasten anderer zu tragen. Ihr merkt, das war jetzt alles nicht so nett, gell? Männer sind jetzt nicht so gut weggekommen. Aber Frauen kommen ja in der anderen Woche dran. Ihr Lieben, aber das sind doch so Extreme, die uns doch so oft als normal verkauft wurden für Mann, oder? Die im Fernsehen oder sonst irgendwo als normal angepriesen werden und man denkt, das ist doch nett oder so ist es und oder so sind halt die Männer halt, ne? Das ist es nicht. Das ist nicht das, was, wo Gott uns hinhaben möchte. Wir müssen diese Antitypen kennen, um als Beispiel unsere Kinder und unsere Söhne nicht in diese Richtung kommen zu lassen. Soweit es möglich ist. Es nicht zuzulassen, dass sie mit Freunden unterwegs sind, die so schräg drauf sind. Wie können wir ihnen helfen, zu echten Männern heranzuwachsen, die eines Tages ihre Frauen lieben und respektieren werden? Es gibt Hoffnung. Der perfekte Mann ist Jesus. Warum? Er kommt in diese Welt als perfekter Mann und als Sohn Gottes. Und wenn man sich mit dem Thema Mann beschäftigt, kommt man an Jesus nicht vorbei. Ich will es euch erklären. Der Unterschied ist Jesus, er hat massiv Verantwortung übernommen. Massiv in allem, was er gemacht hat. Für sich in erster Linie. Wenn man sich genau mit der Bibel beschäftigt, findet man raus, Jesus hatte einen Beruf. Er arbeitete mit seinen Händen. Viele gehen davon aus, dass später, als er Wanderprediger war, dass er das Geld angespart hatte und mit dem Geld überhaupt erst 3 Jahre unterwegs sein konnte. Man geht davon aus, dass er ein Haus hatte. Also es war jetzt nicht der langhaarige Hippie mit den Sandalen. Sondern ich glaube, das war ein Mann, der wirklich wusste, was sein Ziel ist, was seine Vision ist, der darauf hingearbeitet hat, wahrscheinlich die ersten 30 Jahre und hatte in 3 Jahren sehr konsequent die Sachen durchgezogen. Und hat es zu Ende gebracht. Er übernahm die Verantwortung. Und zwar, das Interessante ist, Jesus, also er übernahm die Verantwortung für mich und für dich. Das Kreuz, von dem wir so oft hören, da wo er gestorben ist, ist der Ort, an dem er stellvertretend für mich und für meine Sünden gestorben ist und die Strafe für meine Fehler auf sich genommen hat. Es war meine und nicht seine Sünde und nicht seine Fehler. Aber er hat dafür Verantwortung übernommen. Warum? Hey, weil wir Menschen da immer wieder versagen. Und das finde ich ist so der Kern des Evangeliums. Jesus übernimmt Verantwortung für mich und für dich und für unsere Fehler und für unsere Sünden. Und das Gute ist, wenn wir als Männer merken, boah, bei der Liste, da haben wir so manche Häkchen zu setzen. Das Gute ist, wir sollen ja zu diesem Jesus kommen und wir sollen von ihm lernen, wir sollen ihm ähnlicher werden und seine Art soll immer mehr unsere Art werden. Es ist doch so gut. Wir müssen nicht stehen bleiben als Versager, sondern wir können zu dem kommen, der nicht versagt hat und sagen, hilf uns so zu werden wie du. Ich finde, da ist ein Ausweg aus dem Loch, verstehst du? Da ist eine Leiter, die da runter geschickt wird zu einem. Ein echter Mann ist nicht derjenige, der am härtesten zuschlagen kann, am meisten Alkohol verträgt oder am weitesten spucken kann. Das ist es nicht. Nein, es ist derjenige, der Verantwortung übernimmt. Er muss kein Rambo sein, er muss nicht aussehen wie ein Schrank. Sondern es ist tief männlich, wenn Männer verantwortungsbewusst sind. Deswegen ist es doch so, dass die Bibel sagt, dass Jesus das Haupt, das Oberhaupt, der Chef ist, nämlich der Gemeinde. Warum? Weil er die Verantwortung übernommen hat. Und wenn ein Mann das Haupt in seiner Familie, seiner Ehe sein will, wie geht es? Indem er Verantwortung übernimmt. Und es gibt Stufen der Verantwortung. Erstens ist es gut, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das hilft. Sich selbst anziehen, selbst die Schularbeiten erledigen, später selber arbeiten gehen, selber aufräumen, selber aufstehen. Wer das nicht beherrscht, sollte bitte, bitte, bitte keine Frau suchen. Der soll sich einen Hund kaufen und da tut mir das Tier aber schon leid. Thema Ehe und Erziehung ist nicht für, nein, Ehe und Erziehung ist für Männer und nicht für Jungs. Wer nicht gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen und da nicht bereit ist zu wachsen, ich rede nicht von Perfektion, der Unterschied ist, bin ich bereit zu wachsen, kenne ich jemanden, an den ich mich dranhänge, an Jesus und der hilft mir da drin zu wachsen, mich zu entwickeln, habe ich das, sieht man eine Veränderung in mir, dann kann ich mir überhaupt Gedanken darüber machen, ein Ehemann zu werden und dann vielleicht noch Vater zu werden. Wisst ihr, ein Erzeuger wird man schnell in unseren Zeiten. 1970, das ist schon eine Weile her, gab es in Deutschland 7% Kinder, die ohne, ja, die unehelich gezeugt wurden. Was meint ihr, wo der Prozentsatz heute liegt? Bei knapp 40%. Man spricht auch von einer vaterlosen Gesellschaft. Von einer vaterlosen Gesellschaft. Männer, die sagen, es hat so Spaß gemacht, aber diese ganze Verantwortung, lass mich in Ruhe. Ich suche mir die Nächste, die mit mir Spaß haben will. Und dann erfährt der Sohn irgendwann, wer sein Erzeuger war. Männer werden leider nicht automatisch reifer durch die Ehe. Sondern sie können eine Ehe, eine Ehefrau und Kinder ruinieren. Dann ruinieren, wenn sie nicht schnell aufholen, Verantwortung zu übernehmen. Es wird quasi schlimmer, wenn der Punkt Verantwortung, wenn man da nicht bereit ist zu lernen von einem Meister. Und auch oft von anderen Männern, die mit dem Meister unterwegs sind. Wenn du als Mann mit Kohle nicht umgehen kannst, wenn du immer im Minus bist, sprech mit jemandem, der das hinkriegt und lerne von ihm. Wenn du merkst, dein Vater war ja kein gutes Vorbild im Reden über Frauen, da kam nur Quatsch rüber, häng dich an einen Mann, der das richtig gut macht, dessen Frauen noch zu lachen hat und fröhlich ist und lerne von ihm. Männer sollten zunächst Verantwortung übernehmen für die eigene Arbeit, für das eigene Leben, für den eigenen Weg mit Gott, für die eigene Beziehung, für die eigene Gemeinde. Warum sind so oft die Frauen, die eine Beziehung zu Gott haben und die Männer, die werden dann irgendwie wie so eine Handtasche hinten hergeschleift? Ist oft der Ist-Zustand, aber es kann ja noch nicht der Zustand bleiben. Das ist doch nicht die Perspektive, dass immer die Frau die Impulse setzen muss. Mann sein heißt Verantwortung übernehmen, heißt zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin's nicht, was ich sein soll, lehre mich, wie ich werde, was du willst. Und weißt du was? Jesus ist bereit und er hilft. Dann sollten Männer Verantwortung übernehmen für den eigenen Arbeitsplatz, für den Arbeitgeber, für das Geschäftsauto. Ich bin schon mal in einem Geschäftsauto drin gesessen, da wollte ich mich übergeben. Dann hat der Typ zu mir gesagt, es ist nur ein Geschäftsauto. Verantwortung übernehmen für das Eigentum anderer in der Arbeit. Für das anvertraute Werkzeug. Dann können sie erst Verantwortung übernehmen für die Ehefrau, für die Kinder. Dann können sie Und dann geht's ja weiter. Das ist das Tolle. Verantwortung ist was Gutes, was Gott gegeben ist, was Männliches. Und Gott sagt, hey, übernimm die Verantwortung für dich, übernimm die Verantwortung für die Frau, übernimm die Verantwortung für die Kinder. Und dann geht's noch weiter. Und dann sei ein Teil in einer Gemeinde. Und dann, wenn das läuft, dann gibt dir Gott weitere Kapazität hinzu. Er erweitert deine Kapazität. Und er sagt, dann fängst du an, als Ältester in einer Gemeinde Verantwortung für weitere Menschen zu übernehmen. Zum Beispiel vielleicht für andere Männer, die in ihrer Krise vielleicht sitzen und du gehst mit deiner Kapazität da oben rein. Das ist ja noch mehr Verantwortung. Ein Mann zu werden bedeutet nicht, andere Leute zu finden, die deine Last für dich tragen, sondern es bedeutet, deine eigene Last zu tragen und dazu noch deine Frau zu unterstützen oder die Kinder zu lieben und deine Ortsgemeinde mit nach vorne zu bringen. Ihre Lasten zu tragen. So oft werden Gemeinden von Frauen getragen. Weil die Männer sonst wo sind. Weil sie sonst wohin ihr Geld und ihre Zeit reinstecken. Zu all dem, was wir gehört haben, wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen ständige Korrektur und Veränderung durch ihn. Aber wir können uns dem auch verweigern. Wenn wir zum Beispiel in einer Gemeinde sind, gibt es da meistens eine Leitung, eine Leiterschaft. Und eine gute Leiterschaft merkst du daran, dass sie nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern wenn sie einen Mann sehen, der unfähig ist, den irgendwann ansprechen und den korrigieren. Meine Erfahrung ist, die Guten bleiben, die Schlechten hauen ab. Die Guten suchen die Korrektur. Die warten nicht, bis sie angesprochen werden, sondern die suchen die Korrektur, weil sie wachsen wollen. Weil ihr Ziel ist es ja, irgendwann mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann musst du ja von denen lernen, die es schon tun, damit du irgendwann in ihre Schuhe wachsen kannst. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Und der Job ist dann unser Job ist dann erstmal, die Autorität der anderen anzuerkennen und ihre Autorität aufzuwachsen, zu reifen, um eines Tages ihre Kapazität zu haben, um dann die Lasten anderer tragen zu können. Einer meiner größten Vorbilder aus einer Gemeinde ist einer, das Erste, wofür ich ihm dankbar bin, ist, dass er mich nicht rausgeschmissen hat. Weil ich habe es voll verdient. Ich habe so viel Mist gebaut, ja. In der Pfadfinderleitung damals und in der Jugendarbeit. Ich habe so viele Böcke geschossen. Und dass der mich ausgehalten hat, und dass der mich nicht rausgeschmissen hat und dass ich unter seiner Autorität wachsen durfte und dass wir heute noch Freunde sind, das ist echt ein hartes Stück Arbeit auf seiner Seite gewesen. Der hat viel Verantwortung für mich mitgetragen. Der hat viele Dinge ausgebügelt, die ich geworfen habe. Das sind gute Leute. Leute, die tragen können, die mittragen können. Im 1. Petrus 3, Vers 7 steht: Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Das heißt, Gott wird dir als Mann null helfen. Wenn du nicht lernst, die Ehefrau zu achten, als Frau zu ehren und als Ehefrau zu ehren. Wenn du als Mann unterwegs bist, du willst in deiner Verantwortung wachsen und du respektierst und ehrst deine Frau nicht, klingel nicht. Es geht keiner ans Telefon. Hör auf zu beten. Es wird keiner antworten. Gott sagt das. Warum? Die Frage ist interessant. Warum? Ich erkläre es, ist eigentlich einfach zu erklären. Ich habe eine Tochter und ich habe einen Sohn. Wenn jemand mit mir, meiner Tochter schlecht umgeht, wenn jemand meine Tochter schlecht behandelt und dann kommt er zu mir und will was von mir, sagen, hey, ich glaube, du spinnst. Ich krieg doch mit, wie du mit meiner Tochter redest. Es ist meine Tochter. Du behandelst sie schlecht, du spielst dich auf, du ehrst sie nicht, du hilfst ihr nicht, du guckst nur zu, du machst den Pascha oder machst den Passiven. Du bist eine Null. Und ich soll dir helfen und ich soll alles für dich regeln, weil du mein Sohn bist. Ja, du bist mein Sohn, aber hey, komm deiner Verantwortung nach. Suche Hilfe. Nicht werde perfekt, aber zeige Reue, Buße und komm wieder auf den Weg. Das müssen wir erkennen. Jetzt haben wir in diesem Vers gelesen, was schön ist. Ihr Frauen, ihr dürft jetzt aufatmen. Hier steht, respektiert und achte sie. Das ist so ein kurzer Satz, aber wir machen den mal lang. Was heißt das konkret? Wie kann ich als Mann eine Frau respektieren und achten? Ganz praktisch, weil der Satz klingt ja gut, tut ja noch gar nicht weh. Aber wartet ab. Punkt 1, ehre und achte euren Ehebund. Im Epheser 5, 25 steht, liebt die Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingab für sie. Das bedeutet, gibt er sich für sie hin? Oder nutzt er sie aus? Krasse Frage. Ist ein junger Mann Mann genug, um eine Frau zu heiraten? Ihr Sicherheit zu geben, Verlässlichkeit, die sie braucht? Oder gibt es Lebensabschnitt Partnerschaften? Ich sage euch eins, ich habe ein Lebensabschnitt Auto und das ist das Einzige. Wenn das Auto kaputt ist, hole ich mir ein neues Lebensabschnitt Auto. Aber ich will doch nicht meine Frau wie ein Auto behandeln. Ehre sie mit deinen Worten und deinen Taten. Das heißt, als Mann, der verheiratet ist oder der verheiratet sein will, gilt ein anderer Kodex. Das heißt, ich flirte nicht mit anderen Frauen. Das heißt, man trifft sich nicht mit anderen Frauen alleine, die man attraktiv findet. Man erweckt keinen falschen Anschein. Ich werde nicht übers Weinfest laufen mit einer Frau, die ihr nicht kennt und meinen Arm um sie geschlungen haben. Damit ehre ich nicht meine Ehe. Und wenn ich es im Dunkeln mache, Gott sieht es ja trotzdem. Gott ist ja nicht doof. Die Frau nicht eifersüchtig machen. Nicht anderen Frauen hinterherglotzen, im Echten oder im Internet. Nicht anderen Frauen falsche Hoffnung geben. Mann einer Frau sein, sauber, geradlinig. Die eigene Ehe respektieren und auch die Ehe anderer Leute respektieren und sagen, hey, das fasse ich nicht an, das ist eine andere Ehe. Und auch wenn sie sich sonst wie beklagt über ihren Mann. Statistisch gesehen, wirtschaftlich gesehen, kann nichts eine Frau so ruinieren in ihrem Leben wie ein Mann, der den Ehebund nicht hält. Was passiert mit einer Frau? Sie wird geschieden, sie ist finanziell zerstört. Ihre Kinder sind auch finanziell zerstört durch eine Scheidung. Das ist das tägliche Brot in unserem Land. Ja? Männer, die Ehe nicht achten. Und die Frauen haben fast immer das Nachsehen. Zweiter Punkt. Wir haben in diesem Bibelvers gelesen, sie ist die körperlich Unterlegene. Ja? Das bedarf der Interpretation. Das bedeutet, ehre sie als körperlich Unterlegene. Damit gemeint ist, die Frau ist vielleicht nicht für die schwersten körperlichen Arbeiten geschaffen. Das heißt, hilf auch im Haushalt. Warum muss die Frau die ganze Wäsche putzen, alles machen? Hey, wenn eine Frau ein Kind gebärt, finde ich, sollte sie in den ersten Monat gar nichts machen. Und der Mann sollte ihr alles ans Bett bringen, weil die hat gerade ein Kind geboren. Ich kenne Männer, die sagen, ja, meine Frau hat ein Kind gekriegt, 2 Tage später war ich wieder auf der Arbeit. Idiot. Überhaupt nichts verstanden. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Zeit von meiner Arbeit freinehme, so Elternzeit und so, weil ich habe ja wichtige Aufgaben zu tun. Idiot. Männer sind zwar stärker als Frauen, doch sollten sie niemals eine Frau drücken, eine Frau stumpfen, festhalten, schlagen, erniedrigen, bedrohen, eine Hand gegen sie erheben oder sie einschüchtern. Die Gewalt ist etwas Böses, was Dämonisches in einem Menschen, in einem Mann. Und niemals, ihr Frauen, niemals dürft ihr es erlauben, dass ein Mann sagt, du bist schuld dran, und das noch zu glauben. Ja, hättest du mich nicht aufgeregt, hätte ich hier nicht eine. Hättest du mich nicht so weit gebracht, hätte ich nicht so weit gehen müssen. Dann glauben die Frauen irgendwann sogar, sie wären dran schuld, weil sie den armen Mann dahin gebracht haben. Der ja so ist, der kann ja nichts dafür, der kommt ja aus der Familie. Das ist ganz schlimm, wenn Frauen in so ein Opferdenken reinkommen, dass sie schuld dran sind. Ehre sie emotional. Wir sollen sie ehren und achten. Das bedeutet, manche sagen, Männer sagen, ja, ich bin aber nicht emotional. Dann lern es. Dann lern es. Wenn dir in deinem Job jemand sagen würde, du bekommst in einem Monat das dreifache Gehalt, wenn du emotionaler wirst und darin soziale Fähigkeiten erlernst. Was würde passieren mit den Männern? Oh, die würden so gut zuhören lernen. Die würden extra Abendschule besuchen und Bücher lesen. Übrigens, ihr Männer, das sind Bücher auch für euch da drüben, ne? Das ist nicht nur für die Frauen. Die meisten von euch können lesen. Und wenn nicht, dann sprecht mit mir, ich habe Hörbücher, ja? Ehre sie emotional. Intimität bedeutet, im Englischen finde ich sie, into me see, also schaue in mich hinein. Intimität bedeutet, ich mache mir Mühe, sie zu verstehen, ich mache mir Mühe, nachzufragen, ich mache mir Mühe, dass sie sich gefühlt und ja, empfangen weiß. Ich versuche als Mann ihr Einblick zu geben in mein Herz, in mein Seelenleben. Das soll ich doch nicht mit meinen Saufkumpels an einem Tisch bequatschen, wie es mir geht, meinem besten Kumpel. Warum teile ich das nicht mit meiner Frau? Warum teile ich das nicht mit der Frau meines Lebens? Und ihr lieben Frauen, wenn ihr einen Mann kennenlernt und der kann das nicht, erspart euch den Ärger später. Erspart euch den Ärger. Gebt ihm doch Hausaufgaben und sagt, ey, fang an, dich damit zu beschäftigen. Fang an, da drin zu wachsen. Ich muss witzigerweise erzählen, meine Frau hat mir 3 Körbe gegeben. Meine Frau hat mich 3-mal abgewiesen. Es dauerte Jahre. Mit seelsorgerlicher Begleitung und so weiter, damit ich nicht völlig... Einmal bin ich vor ihr auf die Knie gegangen und ihr Satz war sofort, steh sofort auf. Also ich wollte ihr einen Antrag machen, ne? Es hat Jahre gedauert und ich muss sagen, hey, ich hatte so viel noch auf dem Kerbholz. Ich war so blöd. Hätte sie so nicht würdig behandelt, wenn wir damals zusammengekommen wären. Ich bin so froh, dass sie viel schlauer war von uns beiden und mich abgewiesen hat und gesagt hat, nö. Und dann war ich wütend, bin zu Gott gegangen und gemeint, Gott, was ist los? Und dann hat er mir gesagt, guck mal, die und die Punkte, Freundchen, also die Tochter gebe ich dir nicht, wenn du die Baustelle nicht angehst. Ich hatte Motivation. Ich war motiviert. Und ich glaube, das hilft. Also emotional. Wir Männer haben die Aufgabe auch, emotional die Verbindung mit der Frau, mit den Kindern aufzunehmen. Auch wenn wir es zu Hause vielleicht nicht gut vorgelebt bekommen haben. Gott will uns da helfen und Gott will uns da wachsen lassen. Und wir müssen uns mit Männern umgeben, die das können. Umgeben wir uns mit Männern, die das noch schlechter machen, wird das nicht helfen, versteht ihr? Da werden vielleicht manche Männer sagen, ja, aber ich war doch gut, ich habe sie zum Beispiel nie geschlagen. Ja, aber du hast sie vielleicht ignoriert, du hast ihr nicht zugehört, du hast nicht nachgefragt und du hast dich nicht interessiert. Das ist für eine Frau mindestens genauso doof. Ehre sie mit deinen Worten. Fiese Sprüche, Sarkasmus, Zynismus, Sprüche über ihr Aussehen, über das Aussehen der Nachbarin, über ihren Körperbau. Da kann man eine Frau wirklich mit Worten schlagen. Da muss man echt aufpassen. Man sollte nicht zu einer Frau reden, wie man zu seinem, weiß nicht, Sitzkollegen spricht. Rede auch nicht über die Frau in ihrer Gegenwart oder in ihrer Abwesenheit oder vor den Kindern in einer Art, die sie nicht ehrt. Das kriegst du wieder aufs Butterbrot. Die Kinder werden so aufsaugen, wie ein Mann mit der Frau umgeht, und die werden genauso mit anderen Frauen umgehen. Kannst du die Uhr danach stellen? Die Bibel spricht oft davon, dass Frauen Angst haben in der Beziehung oder dass sie Angst haben vor der Ehe oder vor dieser Bindung, und das ist auch berechtigt. Wir sollten ehrlich und offen miteinander reden, respektvoll mit der Frau reden. Und Gott hört sowieso alles. Fünfter Punkt. Ehre sie finanziell, ehre sie mit deinen Mitteln, ehre sie mit den Früchten deiner Arbeit. Männer sollten arbeiten, die sollten für ihre Familien arbeiten und nicht nur für sich. Es ist ihre Verantwortung. Wenn sie der nicht gewachsen sind, bitte bleib Junggeselle oder kauf dir einen Hund. Männer sollten großzügig sein gegenüber ihren Frauen und Kindern. Nicht geizig, nicht knauserig, nicht kontrollierend. Natürlich nicht verschwenderisch lebend und nicht über die eigenen Verhältnisse lebend. Sie sollten wissen, was ihr Budget ist. Sie sollten wissen, wie man Steuern macht. Wenn du es nicht weißt, finde einen Mann, der es kann, und lerne es von ihm. Diese Aussagen wie, oh, ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert, meine Frau erledigt das. Super. Super. Noch eine Last, die auf sie gelegt wird, weil du dich nicht um deinen Krempel kümmerst. Männer sollten ihre Steuern ehrlich und korrekt bezahlen. Männer sollten ihren Zehnten in der Gemeinde ordentlich bezahlen, weil das auch mit Gott zusammenhängt und mit Gott ehren und Segen, der auf die Familie kommt. Oft erlebt man es, dass in den Gemeinden die Männer auf dem Geld sitzen und da ist überhaupt gar keine Großzügigkeit gegenüber dem Reich Gottes. Und wo die Frauen da Mitrede haben, da funktioniert das. Wo ich mich frage, was ist los? Wie kann das sein? Männer sollten auch Geld ansparen für Krisenzeiten, investieren, nicht verschwenden, es gut machen. Nicht unverantwortlich sein im Leben und im Handeln. Nicht sagen, ach, ich glaube hier nur an den Himmel und der Herr wird schon alles richten, der wird meine Schulden bezahlen und er wird meine Rechnung regeln. Wirklich? Dann lernst du doch nichts. Oft aber wachsen die Männer nicht zu der Verantwortung und dann zwingen sie die Frauen dazu, vielleicht die mütterlichen Instinkte, die sie haben, gar nicht leben zu können, gar nicht eine Familie eröffnen zu können, weil sie arbeiten gehen müssen. Sich gar nicht um die Kinder kümmern zu können, obwohl sie es gerne würden, weil sie arbeiten gehen müssen, weil sie das Gehalt reinholen müssen. Weil die Männer, weiß ich nicht, PlayStation zocken oder irgendwas machen mit dem Geld. Ehre sie praktisch. Wir haben ja gehört, der Mann ist der Stärkere. Es gibt Menschen, da ist die Wohnung nach Jahren noch nicht eingerichtet. Das Familienauto bleibt ständig stehen. Es ist nicht mehr sicher. Die Männer planen nicht. Sie reden nicht mit der Frau über die Pläne. Sie sind nicht vorausschauend. Sie helfen nicht im Haushalt. Sie entlasten sie nicht. Sie hören nicht zu, was ihr wichtig ist. Sie setzen es auch nicht um. Sie sind unorganisiert, ungeplant, erledigen die Dinge halbherzig. Sie sind ein Albtraum, was das Praktische angeht. Dann heißt es, ja, ich habe halt zwei linke Hände und meine Frau hat zu Hause die Hose an. Will sie vielleicht gar nicht. Ich frage mal an die Männer, hast du ein Haushaltsbudget? Hast du einen Haushaltsplan? Besitzt du einen Kalender? Oder nur deine Frau? Habt ihr gemeinsame Ziele? Setzt du diese Ziele um? Stehst du mit beiden Füßen im Leben? Kann sie sich auf dich verlassen, dass du sie nicht in den Ruin treibst? Und Punkt 7, ihr habt es bald überlebt. Ehre deine Frau in der gemeinsamen Erziehung. Hey, was will die Frau? Die Frau will, dass der Mann die Kinder liebt. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten. Könnt ihr das bestätigen in der Erziehung? Gar nicht so kompliziert, ne? dass der Mann die Kinder miterzieht, mit ihnen liest, betet und er selber es auch tut. Hey, es ist die Verantwortung des Mannes, die Kinder zu unterrichten, sie zu prägen, sie zu belohnen, ihnen Konsequenzen aufzuzeigen. Die Frau muss sich sicher sein, dass du als Vater für die Kinder da bist. Und wann solltest du das machen? Jetzt. Jetzt ist die Zeit, Miterzieher zu sein. Manche sagen, ja, aber ich muss erstmal meine Karriereleiter erklimmen. Ich muss erst das Haus bauen oder abbezahlen. Ich muss erst meine Hobbys alle testen. Das Problem ist, das alles passiert ja gleichzeitig. So in den 30er Jahren hast du meistens alles genau vor dir. Du hast die Ehe, du hast die Kinder und du hast Haus, Arbeit und so, und es läuft gleichzeitig. Du kannst nicht sagen, ich steige, wenn die Kinder 15 sind, ein in die Erziehung, um mich für sie zu interessieren. Bis dahin bist du für die längst gestorben. Unsere Verantwortung, wir haben viele Verantwortungen als Männer. Ich glaube, die höchste ist unsere Beziehung mit Gott, Christ. Die zweite ist, Ehemann zu sein. Die nächste ist Vater, wenn es uns gegeben wird. Und dann kommt unsere Verantwortung als Geldverdiener. Das ist die göttliche Pyramide, das ist die göttliche Reihenfolge. Das sind unsere Verantwortlichkeiten und unsere Prioritäten in der richtigen Reihenfolge. Wer das leben will, ich verspreche dir eins, du wirst keine Zeit mehr haben. Wer das leben wird, wird für ganz, ganz viel Zeit brauchen, wird für ganz, ganz viele Zeit keine Zeit mehr haben. Zum Beispiel für deinen Computer, für dein Werkzeug, für dein Hobby, für dein Auto, für deine Projekte, für deine Xbox. Hey, wenn du als Mann eine Rolle spielen willst in der Erziehung deiner Kinder, es wird dich Zeit kosten. Mir hat mal ein Pastorenkollege, als mich das noch nicht interessiert hatte, muss ich es zugeben, gesagt, sobald du das zweite Kind bekommst, hast du im Außendienst nichts mehr zu suchen. Also im Sinne von, dass du längere Zeit über Nacht weg bist. Sobald du über zwei Kinder hast, hast du im Außendienst nichts zu suchen. Du wirst zu Hause gebraucht. Ich habe 3. Ja, der Mann war nicht dumm. Das ist viel, viel Zeit. Viel, viel Zeit. Es ist auch vielleicht vom Ziel her gedacht. Hey, wir haben gehört von meiner Schwester, wenn du dann so jemanden in der Familie hast, der kurz vorm Tod ist, da denkst du über Dinge anders nach. Weißt du, da sind ganz andere Dinge auf einmal wichtig. Und wenn du dann so vom Ende her denkst und überlegst, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, was wird er mich fragen? Der wird mich nicht fragen, welches Level ich in dem Computerspiel World of Warcraft erreicht habe. Das ist so egal. Ob ich die Spiegelreflexkamera, die Bedienungsanleitung gelesen habe und alle Funktionen kenne, das wird er mich nicht fragen. Also muss ich echt überlegen als Mann, wo stecke ich meine Zeit rein? Wie kann ich in Verantwortung wachsen? Wie kann ich ein reifer Mann werden? Und nicht, wie kriege ich den Tag rum? 8. Punkt, Entschuldigung, es ist noch einer da, aber der ist richtig gut. Ehre sie im Glaubensleben. Unterstütze die Frau in ihrem Glaubensleben. Du solltest beten. Wenn dein Kind krank ist, solltest du beten. Und nicht irgendjemand anders. Warum glaubst du, dass Gott deine Gebete nicht gebraucht oder nicht nutzt? Wenn das das Bild vom Mann ist, von Gott aus gesehen, wird er dir alles geben, was du brauchst. Und er wird dich wachsen lassen. Also mein Papa, der hat tagelang seine Firma zugemacht. Kostet es Geld? Ja. Sind die Kunden stinkig? Ja. Bringt's was? Ja. Also, bring dich in das Glaubensleben der Familie an. Die Bibel sagt, du sollst es leiten, anführen. So oft machen das die Frauen, nicht deswegen, weil sie dann schneller sind, sondern weil wir Männer pennen. Fange an, mit deiner Frau zu beten. In Krisen, Krankheiten, so schlimmen Sachen, verkriech dich nicht hinter dem Sofa, hinterm Fernseher, sondern hol die Bibel raus, bete, schrei zu Gott auf den Knien, bis ein Durchbruch kommt. Was denn sonst? Und wenn du jetzt irgendwie stinkig bist als Mann, nutze diese Energie, um was zu verändern. Nutze diese Energie, um umzukehren. Fange an, Lasten zu tragen. Und zuletzt dieser Satz, naja, wer als Mann das nicht umsetzt, dem hört Gott.